Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Am 13. Juni startet Israel einen sogenannten Präventivschlag gegen den Iran. In Teheran hat es mehrere Explosionen gegeben, unter anderem sind militärische und nukleare Einrichtungen getroffen worden.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Laut Medienbericht sind hochrangige Vertreter von Revolutionsgarden und mehrere Wissenschaftler getötet worden. Die internationale Atomenergiebehörde hat bestätigt, dass Israel die iranische Atomanreicherungsanlage in Natanz angegriffen hat. Das ist eine der wichtigsten iranischen Atomanlagen. Der Iran hat mit einem massiven Drohnenangriff reagiert. Über 100 Drohnen sind in Richtung Israel geschickt worden. Die Lage ist also angespannt und die internationale Gemeinschaft ist alarmiert. Aber was bedeutet der Angriff für den Nahen Osten? Was sind Folgen für Europa? Und welche Rolle könnte die Schweiz in diesem Konflikt spielen? Mein Name ist Fabio Schmid und diese und noch weitere Fragen kläre ich heute mit dem Nahost-Experten Erich Gisling. Herr Gisling, herzlich willkommen im Durchblick.
Ja, danke auch vielmals für die Einladung.
Herr Gisling, was haben Sie gedacht, wo Sie vom Angriff von Israel gehört haben?
Er war zu erwarten gewesen. Also nicht gerade für heute, aber für die nächsten Tage. Was ich gedacht habe, war, Israel macht sich bereit, den Schlag zu führen, oder die Schläge, wo man ja schon sagen, sie haben mit 200 Flugzeugen ausgeführt worden, zu führen. Aber sie wartet wohl eher ab, bis die nächste Verhandlungsrunde zwischen den Amerikanern und den Iranern stattgefunden hat. Und die ist für den nächsten Sonntag angesetzt gewesen. Warum Israel jetzt das gemacht hat, bleibt in dem Sinn eben eine offene Frage. Denn mit dem Schlag jetzt, heute oder in der vergangenen Nacht, haben sie natürlich einen richtigen Querschläger gemacht gegen die Bemühungen der Amerikaner, doch noch mit den Iranern in ein konstruktives Gespräch über die Atomprogramme zu kommen.
Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu redet von einem sehr erfolgreichen Eröffnungsschlag. Man hat das Herzstück vom iranischen Atomprogramm getroffen. Ist von dort wirklich eine Bedrohung für Israel ausgegangen?
Also die Iraner haben ja immer gesagt, sie streben nicht nach der Atombombe und zwar denken sie das aus religiösen Gründen nicht. Weil eine Atombombe können ja nicht unterscheiden zwischen Kombattanten und Zivilpersonen. Darum sind sie unislamisch. Das ist das Credo gewesen, wo Iran immer daran festgehalten hat und verbreitet hat. Und es hat auch zum guten Teil so ausgesehen, mit ein paar kleinen Widersprüchen, auf die komme ich dann nachher noch. Aber Iran als Bedrohung von Israel direkt zu empfinden, das ist natürlich auch eine Propaganda-Aussage von Netanyahu. Er hat wieder zeigen, ich will und muss etwas machen, die Iraner will ich, und zwar drastisch will ich die einschränken in dem, was die können in Bezug auf ihre atomare Forschung. Jetzt ist das erfolgreich gewesen oder nicht? Meine, wir haben Angriffe auf mehrere Anlagen gehabt, auf eine grosse Anzahl sogar, Sie haben es erwähnt. Die Hauptsache ist auf Natanz gegangen. Jetzt in Natanz und auch in anderen Anlagen, Zentrifugen beispielsweise für die Anreicherung vom Uran, sind ja tief verbunkert. Das sieht man, wenn man dort vorbeifährt, nicht. Also man kann an Natanz vorbeifahren. Ich bin dort auch oft vorbeigefahren. Das liegt auf dem Weg zwischen Teheran und Kaschan und Isfahan, zwischen Isfahan und Kaschan liegt Natanz. Da sehen Sie eigentlich so ein paar Soldaten rumstehen und Sie sehen so Kanonen, die sehen aus wie Bürle-Kanonen aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist natürlich nur der äußere Schein. Denn in Tat und Wahrheit, wenn ich sage, dann haben die das tief verbunkert, eben um das unangreifbar zu machen gegen Angriff, sei es von Israel oder sei es von der anderen Seite, also von den Amerikanern zum Beispiel auch. Jetzt ist das gelungen, sie auszumerzen, also auszuschalten, so tief verbunkert. Wir wissen es nicht. Wir wissen noch nicht, was für Waffen genau Israel hat können einsetzen, wenn sie US-amerikanische bunkerbrechende Waffen haben können einsetzen, könnte es sein, dass sie die Anlage schwerwiegend beschädigt haben. Sonst glaube ich das nicht. Und auch wenn das so ist in Natanz, Iran hat noch eine grosse Anzahl von weiteren Anlagen. Also ich glaube nicht daran, dass das Atomprogramm der Iraner durch die Angriffe der letzten Nacht gestoppt worden ist.
Aber wir reden da schon eher von einem Präventivschlag, oder? Oder einem strategischen Tabubruch sogar?
Ja, das ist ein eindeutiger Präventivschlag oder auch, wie Sie sagen, Tabubruch, das stimmt durchaus. Nicht Israel hat ja mit Misstrauen zugeschaut, wie die Amerikaner mit den Iranern verhandelt haben. Die haben jetzt 5 Verhandlungsrunden haben sie schon gehabt. Steve Witkoff ist immer geschickt worden nach Oman, einmal auch nach Rom, um mit dem iranischen Außenminister sich nicht an den Tisch zu setzen, sondern indirekt mit ihm zu verhandeln. Und jetzt für den Sonntag ist die 6. Runde angesetzt gewesen. Jetzt haben die Amerikaner immer so ein bisschen hin und her laviert zwischen verschiedene, ich würde sagen, gegensätzliche Zielvorstellungen. Einmal haben sie gesagt, also, ihr Iraner müsst einfach glaubhaft versichern können, eine Garantie geben sozusagen, dass ihr keine Atombomben wollt. Dann sind wir zufrieden. Dann die nächste Forderung ist gewesen, also, ihr solltet euer Atomprogramm so reduzieren, dass die Anreicherung von dem Uran wieder auf die 3,67% begrenzt wird. Die hat man in der Zeit zwischen 2015 und 2018, bis der Trump die Vereinbarung einfach zerrissen hat in der Luft. Und die dritte Forderung ist, die ist dann aufgrund von Interventionen, also nicht öffentlich gemachte Interventionen von Israel, die gesagt haben, nein, die Iraner müssen auf jegliche Art und Weise von atomarer Technologie verzichten und die bestehenden Anlagen müssen abgebaut werden. Dann hat der iranische Außenminister gesagt, da ist eine rote Linie, das lassen wir uns nicht gefallen. Wir beharren darauf, dass wir das Recht haben, für friedliche Zwecke Atomenergie herzustellen und an der Forschung weiterzuschaffen. Sie haben ja einen Reaktor, haben sie in Bushehr. Und das lassen wir uns nicht. Nein, das ist die rote Linie. Und nachdem das klar war, hat sich eigentlich abzeichnet, dass die US-amerikanischen mit den iranischen Verhandlungen, dass die US-amerikanische Verhandlung mit den Iranern, dass die in einer Sackgasse drinsteckt. Und den Moment hat Netanyahu jetzt genutzt und hat vor der 6. Runde von Gesprächen, die hätte stattfinden sollen, wenn ich gesagt habe, am Sonntag, hat er die Initiative ergriffen und hat den Angriff gestartet.
Und Israel löscht jetzt mit dem Anschlag nicht nur die iranischen Militäreliten aus, sondern auch wichtige Atomwissenschaftler. Aber meine Frage, wie genau hat Israel das geschafft und vor allem, wie haben sie es gewusst, wo sich die aufhalten?
Ja, das ist eine gute Frage, das kann ich auch nicht beantworten. Aber es hat sich schon mehrmals gezeigt, auch bei früheren Ereignissen, dass Israel ein grosses Wissen hat über das, was in Iran selber sich abspielt. Sie haben ja den Hamas-Kommandant, also den politischen Hamas-Kommandant Haniyeh, haben sie ebenfalls in einem Hochhaus in Teheran, wo eigentlich der Revolutionsgarde sogar gehört hat, haben sie können umbringen. Also sie haben ihre Mitarbeiter und Spion im Land drin, die ihnen das müssen mitteilen. Anders ist es nicht möglich. Also da ist Israel sehr präsent innerhalb von Iran.
Jetzt, nach dem Angriff ist der Alltag natürlich für die Bevölkerung von beiden Ländern nicht mehr der gleiche. Was ändert sich jetzt so kurz nach dem Angriff so in Sicht auf Flugverkehr, Spitäler, Geschäft und Schulen?
Ja, die israelische Seite hat ja gesagt, sie will jetzt, dass die Krankenbehandlungen in den Spitälern unterirdisch stattfinden würden. Also sie fürchtet, dass Iran Drohnenangriffe lancieren würde gegen Israel. Die früheren Drohnenangriffe haben weitgehend können abgehalten werden durch die israelischen Anlagen, die sie haben. Aber ob das auch jetzt so der Fall wird, wissen wir nicht. Und in Iran spielt das immer alles gern ab und sagt immer, ja, es ist alles nur so kleine Schäden sind da entstanden. Aber wenn 200 israelische Flugzeuge beteiligt sind an so einer Aktion, dann ist es natürlich nicht, dass es nur kleine Schäden gibt, sondern insgesamt gibt es dann für die ganze Bevölkerung und für die militärischen Anlagen hat es garantiert grosse Schäden gegeben.
Müssen jetzt Nachbarsländer so rund um Israel und den Iran auch Angst haben?
Also in Irak gibt es eine Befürchtung, dass die Iraner könnten amerikanische Stützpunkte dort treffen. Die Amerikaner haben etwa 2500 Soldaten in mehreren Stützpunkten in Irak. Die Amerikaner, also Trump, hat ja bereits dafür gesorgt, dass ein Teil vom Botschaftspersonal zumindest abgezogen worden ist aus Bagdad, also aus Irak. Also das zeigt, da ist eine gewisse Befürchtung ist vorhanden. Die anderen Länder, das kann man nicht sagen zurzeit, sie protestieren ja alle vehement gegen den israelischen Angriff, an erster Linie Saudi-Arabien. Wenn man Sharq al-Assad liest, dann sind die wirklich empört darüber. Aber die Gefahr von einer Eskalation besteht, denn die Militärs sagen ja immer, es ist alles kontrollierbar, wir haben alles unter Kontrolle. Das ist natürlich nicht so. Solche Ereignisse, solche Angriff kommen eine Eigendynamik über und wie sehr sie sich auswirkt auf andere Länder, ist noch schwer zu sagen oder ist zurzeit noch unmöglich zu sagen.
Der Netanyahu sagt ja auch, dass er den Anschlag auch so ein bisschen für die Nachbarländer gemacht hat. Ist da etwas dran?
Ja, das kann man eigentlich nicht sagen. Nachbarländer. Ich meine, wenn man Saudi-Arabien oder die Emirate oder Katar oder Kuwait nimmt, die haben ja alle keine Absichten gehabt, Israel anzugreifen. Das muss man immer wieder mal betonen. Israel sagt ja immer, wir sind von Feinden umgeben. Das stimmt ja so nicht. Jordanien, Ägypten und die Emirate und Bahrain haben ja Friedensverträge gemacht mit Israel. Die haben null Interesse daran, dass das sich ausdehnt und dass sie einbezogen werden. Und auch die wollen einfach die Augen zumachen vor dieser ganzen Geschichte und wollen, dass ein Normalzustand, ein Scheinnormalzustand mindestens wiederhergestellt würde. Also ich sehe nicht, dass die ein Interesse daran hätten, selber in den Konflikt irgendwie einzugreifen.
Der Iran hat aber gleich schon reagiert und hat unter anderem Drohnen auf Israel geschickt. Mit was muss man noch rechnen in der nächsten Woche?
Ja, das wird Iran sicherlich weiterhin versuchen. Die Frage ist, und das können wir am heutigen Tag einfach nicht beantworten, ist, wie reduziert wurde, ist die ganze israelische, wie reduziert wurde, hat Israel die ganze iranische Militärmacht, also die Abwehrkraft der Iraner gegenüber Angriff. Das wissen wir schlicht und einfach nicht. Das wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen.
Wie realistisch jetzt eine Ausweitung von dem Konflikt auf andere Länder? Eben, Sie haben gesagt, ein paar wollen sich nicht reinmischen, aber ein paar sind gegen den Angriff. Was haben Sie da für eine Einschätzung?
Ja, die Gefahr besteht natürlich immer, weil, wie ich gesagt habe, es ist unkontrollierbar in so einer Situation, was alles noch passieren wird. Es hat eigentlich niemand, kein Nachbarstaat zumindest, hat das Interesse daran, mit Israel in Konflikt hineinzugeraten. Aber es gibt natürlich eine gewisse Solidarität innerhalb von der arabischen Welt, die sich auch auf Iran sogar ausdehnt. Schon Iran, zum Beispiel mit Saudi-Arabien, ja früher immer eine grosse Rivalität, ja sogar einen Konflikt gehabt. Aber es gibt doch eine gewisse Solidarität und die kann natürlich doch dazu führen, dass einfach unkontrolliert irgendetwas passieren würde. Und dann haben wir noch die Houthi-Rebellen in Jemen. Also die werden sicherhin weiterhin Raketenschüsse und Drohnenschüsse gegen Israel. Aber Israel kann sie sehr wahrscheinlich abfangen. Also wenn man das ganz realistisch sieht, ist die Bedrohung von Israel begrenzt.
Und wie real ist denn die Gefahr von einem offenen Krieg zwischen Israel und dem Iran?
Ja, dazwischen, das muss man sich einfach vorstellen, zwischen Jerusalem und Teheran sind 1700 Kilometer. Also da sind mehrere Staaten dazwischen. Da ist Syrien dazwischen, da ist Irak dazwischen, also da ist Jordanien dazwischen, Saudi-Arabien ist dazwischen. Also ein direkter Bodenkonflikt ist ja nicht denkbar. Aber dass es weiterhin Angriff wird geben von der einen auf die andere Seite und umgekehrt in der Luft, durch die Luft, das halte ich für denkbar, ja, sogar für wahrscheinlich.
Mhm. Wie haben jetzt die USA, Europa und UNO auf den israelischen Angriff reagiert?
Ja, die USA sagen ja offiziell, sie seien daran nicht beteiligt. Jetzt muss man das ein bisschen genauer anschauen. Also Rubio sagt das, also der Außenminister. Aber erstens sind Waffen eingesetzt worden von den Amerikanern und Bomben eingesetzt worden von den Amerikanern. Also indirekt sind sie durchaus eben doch beteiligt an dieser ganzen Geschichte. Und darum sagt ja Iran auch, wir machen die USA mitverantwortlich für die gewaltige Eskalation. Aber sehr wahrscheinlich sind sie erst, ich glaube, das ist glaubhaft, dass auch Trump deutet das ja, sind sie ganz kurzfristig, bevor das passiert ist, in der Nacht, sind sie informiert worden. Geahnt, dass eine Eskalation droht, haben sie schon länger. Darum haben die Amerikaner ja schon vor mehreren Tagen einen Teil vom Botschaftspersonal aus Bagdad abgezogen, weil sie eben gewusst haben, wenn so etwas passiert, dann könnte Iran nicht nur Israel bedrohen, sondern auch amerikanische Interessen in anderen Staaten, also eben in erster Linie in Irak. Darum haben sie das Botschaftspersonal dort reduziert. Das ist die amerikanische Seite. Und dann hat Trump auch gesagt, also nachdem das Ganze losgegangen ist in der Nacht, hat gesagt, also wir sind nicht beteiligt daran, aber wir stehen im Notfall natürlich auf der Seite von Israel. Also wenn Israel massiv angegriffen würde, dann wären die Amerikaner auch dort wieder beteiligt auf der Seite von Israel, in irgendeiner Art und Weise.
Und welche Auswirkungen hat jetzt der Konflikt auf Europa, so sicherheitspolitisch, wirtschaftlich vor allem auch? Und wir haben es ja gesehen, heute sind die Aktien recht eingestürzt und auch diplomatisch.
Ja, es hat Auswirkungen direkt auf den Ölpreis natürlich, das ist das eine. Es hat Auswirkungen auf die Reiseroute von Flugzeugen, so, das kann man sagen, ja, das ist ein Nebeneffekt, also dass sie mit mehr Umweg fliegen. Also in dem Sinn sind die Auswirkungen für uns sind natürlich begrenzt. Aber man muss einfach sagen, wir sind moralisch natürlich auch betroffen, indem man sagt, schrecklich, denn es sind auch Zivilpersonen in Iran, sind natürlich getroffen worden. Wie viel, wissen wir noch nicht. Und ich habe ja vorher gesagt, die Iraner haben immer eine Tendenz, das abzuspielen, zu sagen, es ist nicht viel passiert. Aber die Realität ist halt oft doch eine andere.
Welche Rolle spielt denn jetzt die Schweiz in dem Konflikt?
In dem Konflikt spielt die Schweiz keine Rolle. Weil man sagt jetzt ja, der Bundesrat Gassis ist vor wenigen Tagen noch im Nahen Osten gewesen, hat aber versucht, einfach zu zeigen, wir Schweizer sind nach wie vor für die Einhaltung vom Völkerrecht, vom Menschenrecht und so weiter. Aber das sind alles schöne Worte. Daten von der Schweiz aus können wir keine erwarten und wir sind auch nicht direkt betroffen von dem, was jetzt passiert.
Gibt es denn überhaupt nach dem Angriff einen diplomatischen Weg aus der Eskalation oder befinden wir uns jetzt wirklich nach dem Angriff in einer neuen Phase vom Durchkrieg?
Wir sind in einer neuen Phase. Vom Durchkrieg würde ich es dann nicht reden. Es kommt darauf an, ob Iran ein Interesse hat und fähig ist auch, den Krieg in dem Sinn militärisch weiterzuführen. Machen sie einfach zwischendurch wieder mal einen Angriff gegen Israel, ja oder nein. Und wenn sie das machen, muss man fest damit rechnen und sie müssen das auch damit rechnen, dass Israel wieder Gegenangriff macht. Bisher ist es immer so gewesen, es hat einen Angriff von der einen Seite, also meistens von der israelischen, einen Gegenangriff von der iranischen, dann nochmal einen und dann ist wieder fertig gewesen. Also die Eskalation hat sich dann immer noch in Grenzen halten. Wie es jetzt ist, nach dieser zusätzlichen Eskalation, das wage ich einfach nicht vorherzusagen.
Herr Giesling, danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken bei Durchblick.
Schön, bitte. Danke, auch Ihnen. Merci.
Was denkst du, was der Angriff von Israel auf den Iran für Folgen für uns in Europa haben wird? Schreib es doch in den Kommentar oder an durchblick@ringier.ch. Mein Name ist Fabi Schmid und der Abschluss macht auch heute der Reto Scherr mit einem Random Fact. Danke euch fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Kleopatra hat näher bei der Erfindung des iPhone gelebt als bei der Zeit der Pyramiden. Die Pyramiden sind zwischen 2590 und 2470 vor Christus gebaut worden. Kleopatra hat darum etwa 500 Jahre näher beim iPhone gelebt, das 2007 erfunden worden ist, als bei der Erbauung der drei grossen Pyramiden.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.